Am Montag stellte das Deutsche Bundeskriminalamt die polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2025 vor. Die Reaktion unter Regierungspolitikern und Systemmedien fiel eindeutig aus. Die Kriminalität sei insgesamt rückläufig. Doch hält diese Aussage wirklich einem kritischen Blick stand? Damit konnte auf eins mit dem Publizisten Jonas Greinsberg sprechen, der Daten genauestens analysiert hat. Ich begrüße Sie, Herr Greinsberg. Herr Greinsberg, die polizeiliche Kriminalstatistik 2025 verzeichnet allgemein einen Rückgang der Straftaten. Sehen Sie darin einen Grund zur Entwarnung?
Nein, das sehe ich ein bisschen anders als der Innensenator Hamburgs, Andi Grote, der bei der Vorstellung der PKS gestern gesagt hat, dass das eine ermutigende Entwicklung sei. Die Gesamtkriminalität ist ja um ungefähr 5,5% zurückgegangen. Allerdings hängt das auch zusammen mit der Teillegalisierung von Cannabis. Und wenn Sie sich die harten Verbrechen anschauen, wie Mord oder Vergewaltigung, dann haben Sie eben Anstiege im Prozentbereich von 6-8%. Und ich halte es schon für zynisch, einem Vergewaltigungsopfer zu sagen, dass das eine ermutigende Entwicklung sei.
Sie erwähnen starke Anstiege bei den harten Delikten. Welche Tätergruppen sind denn dafür verantwortlich?
Naja, wenn Sie zum Beispiel die Vergewaltigung nehmen, da haben wir also im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg von 8,5%. Und da sind also auf dem Siegertreppchen, wie schon seit einigen Jahren, die Afghanen. Und zwar, wenn Sie sich die tatverdächtigen Belastungszahl pro 100.000 Einwohner anschauen, dann sehen Sie also, dass im Durchschnitt pro 100.000 Afghanen es 109 tatverdächtige Vergewaltiger gegeben hat. Und um das mal also in den Kontext zu setzen, bei Deutschen liegt die tatverdächtigen Belastungszahl hier nur bei 10. Also Sie sind hier bei einem Unterschied von 1.100%. Und die linksgrüne Presse erklärt das ja gerne mit sozioökonomischen Faktoren. Da hat zum Beispiel die Taz einen derartigen Artikel rausgebracht, also Ausländer seien häufiger tatverdächtig, weil sie in Städten wohnen und häufiger arm sind. Ja, damit erklären sie vielleicht einen Ladendiebstahl, aber eben keine Vergewaltigung. Und da ist eben ein Blick auf das afghanische Stammessystem sehr hilfreich. Das ist ja während des Afghanistan-Krieges auch von internationalen Organisationen wie Amnesty International immer wieder bemerkt worden, dass also die Taliban und andere Gruppen systematisch Gruppenvergewaltigung einsetzen, um ihre Gegner zu demoralisieren. Und wenn Sie einfach mal bei Wikipedia den Artikel Vergewaltigung in Afghanistan suchen, dann werden Sie dazu einige Hintergründe finden und die Tatsache, dass da überhaupt ein derartiger Wikipedia-Artikel zu besteht, sagt, denke ich, schon sehr viel aus.
Sie sprachen gerade eine Dominanz von Afghanen bei Vergewaltigungsdelikten an. Auf weitere Tätergruppen werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Aber wer gilt denn laut Statistik eigentlich als Ausländer und wer als Deutscher?
Naja, wer Deutscher ist, bestimmt die Bundesregierung. Wir haben in den letzten Jahren Rekordzahlen an Einbürgerung gehabt. 2024, das sind die neuesten Zahlen, waren es ungefähr 300.000, hauptsächlich Syrer, danach Türken. Und sobald Sie den deutschen Pass haben, werden Sie als Deutscher gezählt, auch wenn Sie den Pass Ihrer Heimat behalten und ein Doppelstaatler sind. In diesem Fall ein Doppelstaatler, der als Tatverdächtiger in Erscheinung tritt, ist immer deutsch.
Wie bereits angesprochen, wurden Syrer zuletzt massiv eingebürgert. Doch auch in der Mordstatistik sind Sie gemeinsam mit Türken führend. Worauf führen Sie diese Entwicklung zurück?
Ja, wir haben ja im Gegensatz zu dem, was Andi Grote eine ermutigende Entwicklung genannt hat, beim Mord eine Zunahme von 6,5% im Vergleich zum Vorjahr, also 6,5% mehr registrierte Mordfälle. Und ganz führend sind da die Syrer, da liegt die Tatverdächtigenbelastung bei 5,8 pro 100.000 und bei Türken bei 4,1 pro 100.000, bei Deutschen bei 0,7, also ein eklatanter Unterschied. Und bei den Syrern ist darauf hinzuweisen, dass das ja oft verfeindete ethnische Gruppen sind, die aus einem Bürgerkrieg gekommen sind, wo es sehr viel Animositäten gibt. Und das führt eben dazu, dass die Konflikte aus Ländern wie Syrien nach Deutschland getragen werden. Wir können das bei den Türken sehr genau festmachen. Das ist ja die muslimische Ausländergruppe, die am längsten in Deutschland ist. Und das Bundesamt für Verfassungsschutz hat eine eigene Kategorie für türkischen Extremismus. Das verbirgt sich hinter dem sperrigen Begriff auslandsbezogener Extremismus. Bedeutet türkischer Extremismus. Darunter fällt die PKK, die Grauen Wölfe und türkische Linksextremisten. Und im VS-Bericht 2024 ist also die Rede von ungefähr 32.000 solcher Personen. Und allein zwei politische Morddelikte werden in diesem VS-Bericht erwähnt. Also das ist für mich ein sehr starker Indikator, dass eben diese ethnischen Konflikte, die auf deutschem Boden getragen werden, mit dafür verantwortlich sind, dass wir hier eine so hohe Überrepräsentation unter Mordverdächtigen haben.
Auch Fälle von Sozialbetrug sind prominent in der Statistik vertreten. SPD-Arbeitsministerin Bärbel Bass hatte vor einem knappen Jahr angekündigt, den Betrugsfällen beim Bürgergeld ein Ende zu setzen. War sie mit dieser Absicht erfolgreich?
Diese Bass-Initiative hat bislang noch nicht so viel Wirkung gezeigt. Wir haben hier bei Sozialbetrug einen Anstieg von 3,5%. Nicht so stark wie bei Mord und Vergewaltigung, aber immerhin. Bärbel Bas hat ja gesagt, sie wolle also als Arbeitsministerin mafiöse Strukturen im Bürgergeld zerschlagen. Damit dürfte sich Frau Bas, die ja ihren Wahlkreis in Duisburg hat, recht gut auskennen. Also Stichwörter wie Weißer Riese, an die erinnert man sich da. Und wenn Sie sich die Ausländergruppe anschauen, die da führend ist, das sind ganz klar die Bulgaren. Ja, da haben wir 45 Tatverdächtige pro 100.000, bei Deutschen 8. Ja. Und Frau Baas hat ja auch gesagt, dass sie also den Kampf gegen osteuropäische Banden angehen möchte, die ihre Landsleute in Schrottimmobilien einmieten, wo sie dann also Bürgergeld und Kosten der Unterkunft abschöpfen. Und in diesem Bereich leider nicht sehr viel passiert, sondern im Gegenteil, die soziale Hängematte, der Sozialmagnet Deutschland ist auch nach der Bürgergeldreform, nach der Einführung des Grundsicherungsgeldes weiterhin aktiv.
Stichwort soziale Hängematte. Würden Sie sagen, dass die Bundesregierung durch soziale Anreize sogar eine Mitschuld an der Fallzahl beim Sozialbetrug beträgt?
Das ist sehr offensichtlich. Also Sie haben ja zum Beispiel das EU-finanzierte Programm EHAB Plus, der sperrige Name dahinter, Eingliederung hilft gegen die am stärksten ausgegrenzten Personen. Und dieses Programm wird eben von der EU finanziert und vom Arbeitsministerium umgesetzt. Und der AfD-Bundestagsabgeordnete Robert Teske hat mit einer kleinen Anfrage herausgefunden, dass dieses Programm also seit Bestehen ungefähr 100.000 Personen beraten hat. Da überweist das Arbeitsministerium also Millionenbeträge an linke NGOs, die dann Sozialarbeiter auf die Straßen schicken, die dann besonders benachteiligte Personen wie Roma, so steht das wortwörtlich, auf der Internetseite von EHAB Plus ansprechen, aufs Amt begleiten und mit ihnen die Bürgergeldanträge ausfüllen und diese Leute auch in die Wohnungsnotfallhilfe vermitteln. Und wir sind recht gut darüber informiert, was also die Effekte dieses Programms sind. Wenn Sie mal einen Blick in den Wohnungslosigkeitsbericht der Bundesregierung werfen, dann sehen Sie, seit Auflage von EHAB Plus, also 2022, hat sich die Anzahl der Obdachlosen untergebrachten Ausländer in Deutschland verdreifacht von ungefähr 130 auf 380.000. Und das ist natürlich klar, wenn Sie Menschen aus solchen prekären Situationen nach Deutschland bringen, dann hat das Auswirkungen auf den Sozialstaat und auch auf die Sicherheit in unserem Land.
Kommen wir abschließend auf mögliche Konsequenzen aus der Veröffentlichung. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt hat als Reaktion auf die dramatischen Zahlen bereits angekündigt, die Bürger mit, Zitat, konsequenten Abschiebungen von Intensivtätern zu schützen. Ist das aus Ihrer Sicht zur Kriminalitätsbekämpfung ausreichend?
Ja, der Ansatz ist ja nicht falsch und es wäre schön, wenn Union ihre Wahlversprechen erfüllen würde, aber wir haben es hier mit einer Symptombehandlung zu tun. Also besser als einen Ausländer, kriminellen Ausländer abzuschieben, wäre ja, dass er einfach gar nicht ins Land kommt. Und hier ist einfach ganz klar, solange es das Bürgergeld gibt, solange es diese ganzen Sozialleistungen gibt, werden auch weiterhin Glücksritter nach Deutschland kommen und hier ihr Glück suchen. Und eine recht elegante Lösung hat René Springer vorgeschlagen, der auch darauf hingewiesen hat, dass Ausländer inzwischen 47% aller Bürgergeldempfänger ausmachen. Und er hat verwiesen auf einen Antrag seiner Fraktion, der also vorsieht, dass Ausländer und auch EU-Bürger erst dann Bürgergeld bekommen, wenn sie 5 Jahre in Deutschland gearbeitet haben. Also mit dieser kleinen Reform hätten sie also den auslandsbezogenen Sozialbetrug innerhalb kürzester Zeit also stark reduziert, ohne dass Finanzkontrolle, Schwarzarbeit, Staatsanwaltschaften, Jobcenter überhaupt viel tun müssten. Aber wenn Sie in die Bürgergeldreform, das neue Grundsicherungsgeld der Bundesregierung schauen, dann werden Sie eben solche Maßnahmen nicht finden. Und daher wird es beim Alten bleiben und die Ankündigung von der Duisburgerin Frau Baas, kriminelle Strukturen im Bürgergeld zu zerschlagen, werden sich nicht erfüllen.
Herr Greinberg, vielen Dank für das Gespräch und alles Gute zu Ihnen nach Deutschland.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.